BR Heimat lesen.
Herzlich willkommen am Sonntagabend zu einer neuen Ausgabe von Heimat lesen, begrüßt Sie Stefan Semhoff. Ein Reiseschriftsteller beschäftigt uns heute, Gustav Adolf von Heringen. Im Jahr 1800 geboren nahe Mühlhausen in Thüringen, studierte der junge Adelige Rechtswissenschaften, wurde Kammerjunker, herzoglicher Bibliothekar, Regierungsrat und Kammerherr am Herzogshof in Coburg. Als Vertrauter der Prinzen Ferdinand und Albert begleitete er seine Dienstherren auf Reisen nach Portugal und England und machte bald als Reiseschriftsteller von sich reden. Reisebilder aus Süddeutschland und der Schweiz, Novellen und historiografische Romane machten ihn zu einem der meistgelesenen Literaten des Biedermeier. Der historisch-romantische Erzählerblick kennzeichnet auch seine topografischen Ortsporträts, die 1840 Eingang gefunden haben in die Buchreihe »Das malerische und romantische Deutschland«. 1851 verstarb der Autor, der als ein Pionier der Reiseführerliteratur gilt. Gute Unterhaltung jetzt also mit Gustav Adolf von Heringen und seinen Impressionen unter dem Titel »Wanderungen durch Franken«. Es liest Christian Jungwirth.
Der gute Löwe. Wie viele Augen, die nun schon so lange erloschen sind, mag er damals auf sich gezogen haben. In der Tat, er hatte eine kurze, aber glückliche Geschichte. Rücken und Mähne den edelsten Blicken darbietend, die wohlbehaglich über ihn lächelten, wandte er sein zürnendes Königsantlitz dem Volk zu, das den Ausstrom seiner Lippen nicht etwa gähnend oder zitternd hinnahm, sondern unter Jubel und Freudengeschrei. Je länger seine feurige, begeisternde Friedensrede dauerte, je unendlicher seine Phrasen wurden, je lieber, je verständiger, je belustigender wurde der Redner. Nicht Stunden, Tage und Nächte lang hätte man ihm gelauscht und den Inhalt seines Ergusses mit Wonne verschlungen. Dessen rühme sich ein anderer. Es gibt allerdings noch hier und da wahre Löwen der Beredsamkeit, nur mit dem Unterschied, dass die meisten anstatt des Weines Wasser von sich sprudeln. Unter den Kirchen muss die dem Rathaus nahe Sebalduskirche zuerst genannt werden. Sie enthält außer vielen anderen Merkwürdigkeiten das berühmte, von Peter Fischer in Metall gegossene Grabmal des heiligen Sebaldus mit den 12 bronzenen Apostelstatuen, welche durch vielfältige Abbildungen überall bekannt geworden sind. Die St. Lorenzkirche im entgegengesetzten Teil der Stadt ist deren größte und schönste. Sie prangt wie jene mit 2 schlanken Türmen und außerdem noch am Portal und an ihrer gewaltigen Fensterrose über demselben mit allem Schmuck der architektonischen Kunst. Die Glasmalereien ihrer Fenster sind bewundernswert. Die Frauenkirche am Markt, nicht groß, aber von zierlich gotischer Bauart, ist dem katholischen Ritus eingeräumt. Und in der Kirche zum Heiligen Geist wurden früher die vornehmsten Insignien des Heiligen Römischen Reiches verwahrt. Auch Reliquien befanden sich einst hier in einem silbernen Kasten oben im Gewölbe der Kirche aufgehängt. Und sowohl diese als auch die Reichskleinodien wurden nur hohen Standespersonen gezeigt, da der Rat jedes Mal ansehnliche Kosten bei solchem Vorzeigen gehabt haben soll. Wir würden indessen den Raum dieser Blätter bedeutend überschreiten, wollten wir alle Merkwürdigkeiten des edlen Nürnberg nacheinander namhaft machen. Stattdessen sei der Leser eingeladen, es je eher, je lieber selbst zu besuchen und diese Straßen zu durchwandeln, in denen nichts fehlt als die Begegnung eines Rats oder Kaufherrn in der weißen Halskrause und mit dem würdigen Mantel von Samt oder eines lustigen Gesellen in hellem Wams oder einer altertümlich gekleideten Hausfrau. Eine solche Begegnung ist durchaus nichts Ungewöhnliches. Es ist die letzte Woche des August, in der wir Nürnberg erreichen, und das seit einer Reihe von Jahren wiederkehrende Volksfest ist soeben im Gang. Der große Festzug nach dem Ludwigsfeld hinaus, wobei die große Anzahl von Zünften und Gewerben durch Fahnenträger in mittelalterlicher Tracht repräsentiert wird, ist im Begriff, sich zu bilden und bringt die ganze Stadt in Bewegung. Wir kommen aus dem Norden Deutschlands und haben abstrakte Ideen und Spreephilosopheme, keineswegs aber Ritter, Knappen, Goldkürasse und Romantik im Kopf. Ritter lassen wir uns höchstens auf der Bühne gefallen, wo sie durch die unübersteigliche Zauberlinie der Lampen von uns getrennt sind. Da schmettert vor uns Trompetenton und zwei geharnischte Ritter, in Gold der eine, in Silber der andere gerüstet, reiten an uns vorüber. Ja, hätten uns fast zu Boden geritten, weil wir vor Erstaunen vergaßen, aus dem Weg zu gehen. Es ist heller lichter Tag. Wir sind wir. Dies ist Straßenpflaster und kein Theaterboden. Die Rosse sind nicht bemalt, sondern wirklich. Und diese romantischen Gestalten reiten um die nächste Ecke. Und über uns lacht es. Wir schauen empor zu einem Erker oder Söller, so gotisch, als einer nur sein kann. Seine Fenster sind geöffnet und ein paar Jünglinge in Knappentracht schauen heraus und unterhalten sich munter. Dort wandelt ein ernster Mann im reichen spanischen Samtkleid mit Federbarett. Er wandelt so sicher darin, als hätte er niemals etwas anderes getragen, und niemand staunt ihn an als wir. Es ist ein Zunftmeister, der sich zum Sammelplatz seiner Gilde begibt, und von 100 Rossehufen trabt es plötzlich. Wir starren vom Standpunkt eines Ecksteins das unerhört Seltsame an. Jetzt wird es uns zu viel. Eine Schwadron wallensteinischer Kürassiere kommt geritten. Wie schön, wie richtig sind sie gekleidet. Die hohen gelben Stiefel, die kurzen spanischen Reitröcke, der blanke Kürass, die Schärpe, der Hut mit wehenden Federn. Und wie sie zu Pferde sitzen, wie sie reiten. So reiten Schauspieler nicht. Dennoch sind es für den Augenblick welche, aber zugleich Soldaten. Es sind Chevaugers der Garnison, welche mitsamt ihren Rossen in dem Ritterspiel oder Turnier mitagieren werden, das draußen auf dem Festplatz abgehalten wird. Nur die Geschicktesten, die Schönsten sind dazu erwählt. Und in der Tat, der Anblick dieser prächtigen Schar ist erfreulich. Ja, sagen wir still vor uns hin, ja, das ist freilich sehr außerordentlich. Wenn in Magdeburg oder Halle oder in Kalbe oder in Ruppin die Soldaten sich so verkleideten, das wäre ja ganz gegen alle Kleiderordnung. Kann man in Nürnberg einen Schritt tun, ohne dass der Geist der Vergangenheit einen beim Kragen fasst und Halt ruft? Stößt man in dieser wunderschönen Stadt nicht überall auf Merksteine erhabener oder wehmütiger Erinnerungen? In dieser engen Gasse und aus diesem unbedeutenden Haus tönte einst Hans Sachs Lied. In jenem Giebelpalast wohnte Pirkheimer, der unsterbliche Freund der Künste, und Albrecht Dürers, dessen Geburtsstätte das alte, übereinandergeschobene Eckhaus auf dem emporsteigenden Platz ist, der nach der Burg führt. Hier in der Nähe ist der sogenannte Himmelsweg mit den Kraftschen Stationen und das Pilatushaus mit seinem Erkertürmchen. In diesem Haus wohnte einst Ritter Martin Ketzel, der 1477 in das Heilige Land zog, um die Entfernung aller der Orte, wo sich bei der Hinausführung Christi zum Kreuzestod Merkwürdiges ereignet hatte, nach Schritten abzumessen und dann in der Nähe seiner Vaterstadt Erinnerungsbilder an diese Vorfälle errichten zu lassen. Dies war ein sehr frommer Entschluss, aber bei alledem muss der gute Ritter ein wenig zerstreut gewesen sein. Denn als er heimgekehrt war, hatte er den Zettel, auf dem er die Entfernungen sehr genau vermerkt hatte, verloren. Er trat daher die Reise nach Jerusalem, weder beschwerden noch kostenscheuend, im Jahr 1488 noch einmal an. Wieder glücklich zurückgekehrt, hatte er diesmal das wichtige Verzeichnis besser verwahrt. Und er übertrug nunmehr die Ausführung seines Vorhabens dem Steinhauer Adam Kraft, der 7 in Stein gehauene Wandsäulen mit Figuren und Unterschriften verfertigte und dieselben von Ketzels Haus an auf dem Weg nach dem Kirchhof zu St. Johannes nach dessen Abmessungen aufrichtete. Die Arbeit an diesen Stationen ist ebenso herrlich gedacht und gezeichnet als meisterlich ausgeführt. Ihren Endpunkt bildet der Kalvarienberg auf dem Kirchhof selbst, den unser Stahlstich dem Leser veranschaulicht. An erhöhten Kreuzen hängen die Gestalten des Heilands und der beiden mit ihm Gekreuzigten, alle bis in die geringsten Kleinigkeiten von vortrefflicher Arbeit. Eine Truppe römischer Krieger, welche nach dem Gottessohn hinaufschaute, befand sich früher am Fuß des Hauptkreuzes und diesem gegenüber Johannes im Kreise mehrerer Frauen, welche die Mutter Maria zu trösten suchten. Von allen diesen Gestalten sind nur noch zwei übrig, wie wir sie hier schauen. Liegende Grabsteine mit berühmten Namen bedecken den Boden des Kirchhofs und manch gefühlvolles Herz und manch Haupt. Auch Dürer und Perkheimer und Hans Sachs schlafen hier. Über dem Eisengeländer des Kirchhofes zeigt sich die Reichsburg mit ihren Türmen. Es ist, man dürfte ihn so nennen, ein deutsch-klassischer Boden, dieser Kirchhof von St. Johannes. Zwischen Baumgruppen und hohem Gemäuer führt der Weg vom Albrecht-Dürer-Platz nach dieser Burg hinauf und gewährt, noch bevor der äußere Hof erreicht ist, mit jedem Schritt eine prächtigere und weitere Aussicht über die große Stadt, die zu den Füßen des Berges in weitem Umkreis gelagert ist. Wie schön ihre Türme ragen, wie ehrwürdig sie daliegt, die Herrliche. Nah am Eingang des Schlosses, beim alten Burgtor, an dessen Flügel der doppelte Adler gemalt ist, erhebt sich der auf unserem zweiten Bild dargestellte Turm, der Heidenturm, so genannt wegen einiger auf seinen Tragsteinen befindlichen Figuren, welche man für Götzenbilder hielt. Dieser Turm bildet den ältesten Teil des Schlosses und stand bereits im 11. Jahrhundert. Sein Inneres enthält eine Kapelle. In den Schlosshof eingetreten, sehen wir uns von der Laubkrone einer alten Linde beschattet, die in der Tat, wenn das Alter eines organischen Wesens Ehrfurcht verdient, dieselbe in Anspruch nehmen darf. Schon im Dreißigjährigen Krieg war sie ein uralter Baum. Gustav Adolf ruhte unter ihr. Der Schatten ihrer Blätter spielte um das Haupt Karls des Vierten, Friedrichs des Dritten und einer Reihe von Kaisern vor diesen, wenn sie auf der Burg verweilten. Die Geschichte schweigt, die geschwätzigsten alten Chroniken verstummen, wenn das heilige Laub dieser Linde zu säuseln beginnt. 700 Mal kam es hervor aus seinen Zweigen und welkte im Herbst. 20 Menschengeschlechter versanken um den Stamm dieser Linde. Noch manches Merkwürdige enthält außerdem die weitläufige Burg, welche so oft die Residenz des Reichsoberhauptes war. Eine Kapelle, die Gemächer, welche die Kaiser bewohnten und die neuerdings bei einem Besuch des Königs von Bayern sehr glänzend, doch im altertümlichen Geschmack für diesen Fürsten hergestellt wurden, verschiedene Säle und Korridore, eine Malerschule und eine Gemäldegalerie. An einer Stelle der Mauer wird ein Fleck gezeigt, der dem Eindruck eines Hufeisens nicht unähnlich ist. Die Sage berichtet darüber. Der wilde Ritter von Geilingen, Eppelin, der guten Stadt Nürnberg geschworener Feind, der von seiner Burg aus ihren Warenzügen auflauerte und ihr bereits mehrfach Schaden zugefügt hatte, war endlich auf einem Streifzug in ihre Gewalt geraten und der erbitterte Senat verdammte ihn zum Tode. Auf der Burg schmachtete er im Verlies, und der Tag war da, an dem er sein schädliches Leben zur Sühne hergeben sollte. Nun will der Brauch, dass dem zum Tode Verurteilten vor seinem Ende noch die Erfüllung eines Wunsches gewährt wird. Auch dem armen Ritter Eppelin kam diese Wohltat zugute, und er wünschte nichts, als sein gutes und getreues Ross noch einmal besteigen und im Hofe tummeln zu dürfen. Es wurde zugestanden. Der mit ihm gefangene Knappe sattelte das Ross und zäumte es auf. Lange war dem Tier solches nicht begegnet und es wieherte hell im Stall. Und als es nun vorgeführt wurde und der Ritter es bestieg, da erkannte das Ross seinen Herrn und schüttelte freudig seine Mähne. Erst ging es ruhig und stolz im Kreis, schaute sich um und schnob mit den Nüstern. Die Hand seines Reiters klopfte seinen kräftigen und schlanken Hals, und die Muskeln des edlen Tiers schienen unter dieser Liebkosung zu schwellen. Seine Hufe schlugen zürnend den Sand, und die Adern an seinen Schenkeln pochten. Immer kräftiger, immer rascher wurde der Gang des Braunen im Kreis. Er setzte sich auf die Kruppe und erhob die Vorderfüße zum donnernden Galopp. Nur leise, nur leicht berührte der Sporn des Ritters seine Weichen, aber das Ross tummelte sich gewaltig innerhalb des Mauerrings. Zurück wichen die Gefangenenwärter und Kerkerknechte vor dem Kies und den Steinen, die es mit seinen Hufen in die Luft schleuderte. Aber das Tor war wohl verwahrt, und an einen Trinnen des Gefangenen war nicht zu denken. Und wer in den Augen der Tiere zu lesen versteht, würde in denen des Rosses von Ritter Eppelin die Klage deutlich erkannt haben. »Wie, mein Gebieter, du solltest hier sterben? In diesem elenden Hof sollte dein ritterliches Blut fließen? An dein tatenreiches und lustiges Leben wollen sie, die Spießbürger. Und ich soll dich nicht mehr in die muntere Schlacht tragen und durch die Hohlwege und durch die Wälder und keinen goldenen Hafer mehr fressen aus deiner Hand. O mein Gebieter, rette dich. Vertraue auf mich und auf meine Kraft. Das Unmögliche kann möglich werden. Und da erhob sich das Ross. Beide Sporen drückte der Ritter in seine Seiten, und er holte tief Atem, beugte sich nach vorn und umfasste den Hals seines Tieres, unter dessen Hufen Funken sprühten. Und ehe sich die Knechte versahen, befand es sich wie durch ein Wunder hinaufgehoben auf dem Rand der Mauer. Aber nur während der Dauer eines Atemzuges, nur so lange als nötig war, um den Ansatz zu dem kühnsten Sprung zu nehmen, der jemals getan worden ist. Das Ross setzte mit gewaltiger Kraft über den breiten Burggraben und erreichte jenseits den Boden. Sein Herr war gerettet. Die Stelle, wo sein Hufeisen sich in den Stein drückte, wird noch gezeigt. Es sei uns erlaubt, bevor wir von Nürnberg scheiden, eine der zahllosen alten Chroniken, welche von dieser Stadt erzählen, hier einzuführen. Es ist nur ein Nürnberg, sagt sie. Und dieses bekannte Sprichwort wollen wir in Folgendem zu behaupten suchen. Erstens ist diese Stadt die größte unter denen viele Tagereisen umherliegenden Städten, besonders aber des fränkischen Kreises, und hat, benebst ihren beiden Vorstädten, einen merklichen Umkreis und auch ein sehr ansehnliches Gebiet. Zweitens passiert sie für die Gesegnetste. Ihre Handelsschaft geht nicht nur durch Europa mit feinen, von Metall, Messing, Eisen, Helfenbein, Alabaster, Porzellan und Holze fabrizierten Kunststücken, sondern auch gar teils bis in Indien. Außerdem zieht ihr Tobak, Artischocken, Rosmarin und Spargelbau vieles Geld von der Nachbarschaft. Drittens verdient sie den Namen der gesündesten wegen ihrer reinen Luft, Sauberkeit auf den Straßen und in Häusern, im Gleichen wegen der gesunden Speisen und Wassers. Viertens ist sie die angenehmste wegen ihrer schönen Gärten, vortrefflichen Prospektes und Promenaden um die Stadt, auch verschiedener gelehrten Gesellschaften. Fünftens, dass sie die sinnreichste sei, bestätigt nicht nur das bekannte Sprichwort Nürnberger Witz und Straßburger Geschütz, Ulmer Geld und so weiter, sondern auch die in kaiserlichen und königlichen Kabinetten verwahrte, gedrehte, geschnittene, gemalte und gestochene Kunststücke. Nürnberger Hand geht durch alle Land. Sechstens mag man sie wohl das edle Nürnberg nennen. Siebtens verdient sie den Namen der geehrtesten unter den Reichsstädten, weil in die öftern kaiserliche allhier gehaltene Hofläger, kaiserlichen Wahlen und Krönungen, besonders auch die Reichstage, sie distinguieren. Achtens, der Name der sichersten kommt ihr daher billig zu, weil ihn sie nicht nur mitten in Deutschland situiert, sondern auch seit 650 Jahren in den gefährlichsten Kriegen des Römischen Reiches nicht erobert, ja, das alldortige Reichsschloss durch Gewalt gar nie und nimmer eingenommen worden ist, daher man ihr auch die meisten zur römisch-königlichen Krönung nötige Reichskleinodien und Insignien als Kaiser, Karoli-Schwert, Kron, Szepter, Reichsapfel, den dalmatischen Rock, Schuhe, Handschuhe, Chormantel, Stola, Gürtel und so weiter zu verwahren anvertraut. Neuntens, die sehenswürdigste zu heißen, mag sie auch wohl verdienen. Und endlich, zehntens, eine freie Reichsstadt heißt sie sich mit Recht, weil in Kaisere und Könige diese Republik mit so vielen außerordentlichen Freiheiten, Rechten und Gerechtigkeiten begnadigt, auch selbige jederzeit nur dem Kaiser und dem Reich unmittelbar zugehöret hat. Solches schrieb die gute fromme Chronik vor 90 Jahren. Nürnberg hat beinahe 40.000 Einwohner, eine Bevölkerung, welche für die große Stadt, worin ehedem 90.000 Menschen wohnten, zu gering ist. Etwa eine Meile westlich von Nürnberg erheben sich über einer bewaldeten Höhe die Ruinen der alten, denkwürdigen Feste, in der nachts die Geister Wallensteinscher Kürassiere umgehen und die Heerpauke des Dreißigjährigen Krieges dumpf unter der Erde rasselt. Drüben, von den Türmen der Reichsstadt her, antworten ihr die schwedischen Hörner. Es ist Zirndorf, wo Wallenstein monatelang verschanzt lag, während Gustav Adolf Nürnberg innehatte. Vergebens lockte alles zur Schlacht. Die Ebene, die großen zusammengedrängten Massen der Kriegsheere, die Erbitterung der Soldaten, die Not, welche die Reichsstadt allgemach zu leiden begann. Dennoch kam es zu keiner solchen, und es war den Feldern von Sachsen vorbehalten, die eisernen Würfel fallen zu sehen. Sehr anmutig ist der Spaziergang durch die alte Feste von Zirndorf und der Blick von ihren ehemaligen Basteien auf das Land herab weit umfassend und reich. Fast die ganze Ebene zeigt sich angebaut und mit Städten bedeckt. Nördlich schimmern die weißen Häuser von Erlangen. Näher erhebt sich Fürth, einst ein Marktflecken, jetzt eine bedeutende Stadt mit 13.000 Bewohnern und mit einem Ansehen, das dem neuer amerikanischer Städte am ähnlichsten sein mag. Neue Häuser, seine zierlichen Kirchtürme, vollkommen das Abbild der neuen Zeit, bieten einen auffallenden Gegensatz gegen die hohen, alten, der im Osten ragenden Reichsstadt, von der Fürth früher fast eine Meile, jetzt nur wenige Minuten entfernt ist. In der Dampfsäule, die über der Straße wirbelt, die beide Städte verbindet, liegt die Erklärung dieses wunderbaren Umstands. Ein dumpfes, heiseres Gebrüll lässt sich vernehmen. Lange und immer längere Linien zieht der Rauch über die Baumwipfel. Es sind die Atemzüge der Lokomotive, die, vor dem menschengefüllten Wagenzug gespannt, dahinbraust. Die Schienen der Eisenbahn sind das Band, das beide Städte so nahe gerückt und fast zu einer gemacht hat. Wir schlagen die südlich führende Landstraße von Nürnberg nach Eichstätt ein. Es ist eine große, aber sehr bebaute, fruchtbare, mit Ortschaften bedeckte Ebene, die sich unabsehbar ausbreitet. Hinter Schwabach, einer ehemalig markgräflichen, nicht unbedeutenden Stadt, hebt sich der Boden etwas und eine ziemliche Anhöhe, über welche die Straße führt, gewährt eine weite Fernsicht, bei der das Auge von einer Turmspitze auf die andere forteilt. Unendlicher Hopfenbau beginnt. Auf Sandboden und zwischen mit Kiefern bewachsenen Hügeln, die Rebe mit ihren hellgrünen Blättern hat längst aufgehört. Und das Geheimnis des fränkischen Biers, auch ein vortreffliches Produkt des Bodens und der Industrie, das in ganz Deutschland berühmt ist, duftet durch die Atmosphäre. Etwa 2 Stunden seitwärts von der Straße, beim Städtchen Roth, zeigt sich die Turmspitze von Spalt, einem Dorf, dessen Bewohner den besten und gesuchtesten Hopfen in ganz Bayern ziehen. Aber immer mehr Ähnlichkeit mit einer preußischen Mark nimmt der Charakter der Gegend an. Er wird ganz Plattheit, Sand, Kiefern und Prosa. Die Zinnen eines Schlosses blicken traurig über Föhrenspitzen von einem niedrigen Hügel auf die staubige Landstraße herab. Es ist Sandsee, eine Besitzung des Fürsten Wrede. Selten wurde ein passenderer Name gewählt. Erst jenseits Pleinfeld, dem Sitz eines Landgerichts, wird das Ansehen der Fluren wieder freundlicher, dankbarer gegen die bebauende Menschenhand. Und mit jedem Schritt näher gegen die Stadt Ellingen zeigen sich die Spuren einer besonderen Pflege und Kultur, ja eines deutlich ins Auge springenden Strebens, die immer noch etwas ärmliche Gegend zu schmücken, gewissermaßen sie zu dekorieren. In den wiederbeginnenden Wiesengründen an den Seiten der Straße, an Bächen, erblicken wir zierliche kleine Paläste, deren Bestimmung sich nicht gleich erraten lässt. Es sind Mühlen, nach den Gesetzen einer idealen Landesverschönerung erbaut. Andere wirtschaftliche Gebäude von gleich einfacher und ländlicher Bestimmung tragen denselben Stempel einer unländlichen Prätension, den wir nicht ganz unseren Beifall schenken können. Eichstätt, die 3. und südlichste bischöfliche Residenz in Franken, ist noch jetzt der Sitz eines Bischofs und zugleich Fürstentum der Herzöge von Leuchtenberg unter bayerischer Oberhoheit. Es hat seinen Namen von den ungeheuren Eichen, welche vor Zeiten hier gestanden haben sollen, was uns indessen gleichgültig ist. Mit einem Gefühl von Neugier und Fremdsein treten wir in die freundliche Stadt ein, deren äußerer Anblick so ausländisch erschien. Das Innere entspricht diesem Eindruck weniger, wenngleich der Katholizismus, den wir seit Würzburg vermissten, hier wieder zurückgekehrt ist, und zwar in einer Form, die an Italien und Rom erinnert. Das kolossale Standbild des heiligen Willibald, des Gründers des Bistums mitten auf dem Marktplatz, die langen, schweigsamen Paläste in den Umgebungen des Doms, kleine Vatikane, die prächtige Säule, eine Art von borromäischer vor der herzoglichen Residenz, Mauern, die sich weit hinstrecken und hinter denen es still und klösterlich atmet, ein Jesuitenkollegium, ein italienischer Himmel, aber nur so weit er in die Talschlucht von Eichstätt herabschaut. Ringsum ist er wieder deutsch. Alles dies bringt den Eindruck hervor, den wir angedeutet haben. Der Dom mit seinen zwei Türmen ist groß, aber ohne besondere Schönheit. Hier wollte man im Jahre 1745 die Gebeine des heiligen Willibald wiedergefunden haben, zu deren Ehren der damalige Bischof einen neuen, kostbaren Hochaltar errichten ließ. In der Kirche der heiligen Walpurgis floss von den Gebeinen dieser Heiligen zweimal jährlich ein kostbares Öl. Sehr sehenswert in moderner Beziehung ist der Palast, dessen einer Flügel an die Kathedralkirche stößt und der früher die Residenz der Fürstbischöfe war. Der jetzige Herr Bischof bewohnt einen anderen. Hierher haben sich die Erinnerungen eines großen kaiserlichen Daseins der neuesten Zeit geflüchtet. Und in diesen Räumen bebt der letzte persönliche Nachhall von Existenzen, die einst so schön und so gewaltig waren. In der Tat, es kann kaum etwas von größerem Interesse geben, als den gegenwärtigen herzoglich-leuchtenbergischen Palast zu durchwandern. Da blicken von allen Wänden Gemälde, weltbekannte Gesichter, schöne, Ruhm- und Liebeglühende historische Augen uns an. Wir erkennen deine wohl, ausgelassener Sohn der Zeit und der Kirche, der die Schuld trägt, dass Windsheim keine Reichsstadt, Eichstätt kein Bistum mehr und Bayern ein Königreich ist, der den Heiligen Vater im Vatikan zu Rom inkommodierte und ihn zu einer Reise nach Paris beredete, der auf den Wällen der Feste von Kronach wandelte und nebenher das heilige römische Reich auflöste. Wir kennen dich wohl, du Arger. Du hast deine Physiognomie allen Seelen eingeprägt. Wie? Und dein Auge könnte auch zärtlich blicken? Es scheint beinahe so auf diesem bräunlichen Bild. Und dies ist nicht etwa das einzige vom Kaiser im Schloss. Es sind deren mehrere da in allen Größen und aus allen Perioden seines Lebens. Kleine Porträts, wie sie Gatten- und Familienliebe sammelt, bis zu den Ölgemälden der Thronsäle oder dem Kupferstich der Allgemeinheit. Und jene schöne, ausdrucksvolle Frau mit kurzer Taille und zärtlich besorgtem Blick? Wer sollte sie verkennen? Die einst so glückliche und unglückliche Josephine. Der dunkle, schöne Jüngling dort ist Eugène Beauharnais und das reizende, rosengeschmückte Mädchen seine Schwester Hortensia. Aber auch in späterer Zeit finden wir sie wieder. Eugen als Vizekönig von Italien, als Herzog von Leuchtenberg, als Schwager eines Königs, der dieser Verschwägerung die Krone verdankte, als Gatten. Als Vater. Wer sind die holden Kinder in jenem Kabinett? Es sind Eugens Kinder. Dieser mutwillige Knabe schläft jetzt in Portugals Königsgruft. Und dieses engelschöne Mägdlein, das nach einem Schmetterling hascht, hat die Krone von Brasilien getragen. In einem kleinen Schauspielsaal ist noch das Theater aufgeschlagen, auf dem diese Kinder an Festtagen zuweilen spielten. Noch ohne Ahnung der Rollen, welche die tragische Schicksalsgöttin ihres Hauses auf der Weltbühne für sie aufbewahrt haben würde. Auch die Bildnisse von Napoleons Brüdern und verschiedener seiner ausgezeichnetsten Feldherren fehlen im Schloss von Eichstätt nicht. Es ist ein Album der Kaiserherrschaft, das mit stiller, aber gewaltiger Stimme von der Vergänglichkeit des Irdischen spricht, dem das Edelste wie das Gemeinste. Das Höchste wie das Niedrigste unterworfen ist. Wer könnte es ohne Wehmut durchblättern? Uns ist es nicht gegeben, denn unser Herz hängt mit heimlicher Liebe an diesen erhabenen Gestalten, die unsere Zeitgenossen waren, und an ihrem ewigen Ruhm. Die Blüte auf den Wangen dieser Frauen ist das Morgenrot des Jahrhunderts, und das Schicksal der Welt liegt wie ein neugeborenes Kind unter ihren liebenden Brüsten. Aber dieses Kind, das sie eine Zeit lang nährten, wurde ihnen selber tödlich. Die meisten dieser Herzen schlagen nicht mehr. Fast alle diese Wangen sind erbleicht und alle diese Rosen gebrochen. Eine große, meisterhafte Ansicht der schwedischen Hauptstadt schmückt eines der Gemächer. Es lässt sich begreifen, wie sie dahin kam. Das Bild noch mancher Hauptstadt dürfte unter ähnlicher Beziehung im Schloss von Eichstätt zu treffen sein, denn es gibt fast keinen Himmelstrich mehr, wo dieses erhabene Haus nicht Throne besaß. Der Dom ist nahe am Palast. Nehmen wir an, dass es 8 Uhr abends sei, wo wir seine Hallen betreten. Schon senkt sich die Dunkelheit der Nacht über die weiten Räume und hüllt Pfeiler und Gewölbe allmählich in ihre Schatten. Aber eine gläubige Menge erfüllt ihn, und Kerzen fangen an, auf einzelnen Ampeln und vor den Altären zu brennen. Gebückte, verhüllte Gestalten, unter Vortragung eines Kruzifixes paarweise nebeneinander gehend, bewegen sich durch einen Kreuzgang heran. Sie begrüßen den Boden der Kathedrale durch einen Kniefall und nehmen den ihnen bestimmten Platz in derselben kniend ein. Es sind die Brüder Kapuziner aus ihrem Kloster oder die Schwester Benediktinerinnen, die gleichfalls ein Haus hier haben. Nun tritt ein schöner, etwa 34-jähriger Mann von schlankem, noch jugendlichem Wuchs, bekleidet mit der bischöflichen Stola, aus der Sakristei in die Kirche. Ihm folgen Priester und Chorknaben. Es ist der gegenwärtige Bischof, der Sprössling eines gräflichen Geschlechts, der 13 Jahre in Rom unter den Augen des Heiligen Kollegiums und am Hof des Papstes lebte, dessen Freund er ist. Er hält zu Ehren eines von seinem hohen Freund der Christenheit erteilten Sündenablasses 30 Tage lang eine Abendandacht in seiner Kirche. Die Litanei beginnt, während der Bischof vor dem Hauptaltar in der Mitte des Chors kniet und in dieser Stellung verharrt, bis jene beendigt ist. Er erhebt sich sodann und schreitet nach der Kanzel, deren Brüstung mit Wachskerzen erleuchtet ist. Von hier herab redet er mit feiner, fast kränklicher Stimme zum Volk, und wir, die wir gewohnt sind, unsere Prediger oder Kandidaten meist aus dem unteren Mittelstand hervorgehen zu sehen, hören hier zum ersten Mal einen jungen Grafen predigen. Über Gehalt und Wert seiner Predigt wollen wir nicht urteilen, da sie an einem Ort gehalten wird, wo auf Glauben und Gemüt, nicht auf den Geist gewirkt werden soll.